Egal welche der bedeutenden politischen Ideologien samt Aktivismus man sich herausgesucht hat, das ganze Spektrum ist längst aufgekauft worden. Wenn Hedgefonds tausende Milliarden Dollars verwalten und man dann vergleicht, wie billig man Aktivisten und Trends haben kann, was erwartet man anderes außer Dingen, die der Oberschicht in den Kram passen? Wir haben das gesehen mit der Klimaforschung und dem Klimaaktivismus. Es ist natürlich den Megafirmen, Hedgefonds und so weiter herzlich egal, ob sie mit preismanipulierten Gütern handeln oder Ressourcen handeln oder ob sie mit preismanipulierten CO2-Emissionsrechte-Zertifikaten handeln. Ja, es ist natürlich viel attraktiver, wenn man gesetzlich regelt, dass nur noch ganz moderne Produkte verkauft werden dürfen künftig. Also das heißt, klimaneutraler Beton, klimaneutraler Kunstdünger, klimaneutral dies, klimaneutral jenes. Also diese Produkte, die immer gekauft werden. Ja. Und wenn man diese neuen Patente hat für eine klimaneutrale Produktion, dann ist man fein raus, dann kann man das natürlich dann verkaufen. Während andere Firmen halt diese traditionellen Verfahren gar nicht mehr machen dürfen. Es war jetzt nicht sonderlich schwierig, diese neue Öko-Kampagne loszutreten. Das ging ja so richtig los 1999. Und dann konnte man das halt reinbringen in alle möglichen Fernsehshows oder Filme und so weiter und politische Kampagnen. Also alles Dinge, die sowieso schon bezahlt wurden. Man hätte ja ohnehin diese Filme gemacht und Serien gemacht und Infoprogramme gemacht. Es war also keine besondere extra, es waren also keine besonderen extra Kosten, halt dann hier überall über Klimawandel zu reden. Und das ist halt für diese Leute unglaublich schwierig zu akzeptieren, die sich an dem Aktivismus beteiligen, dass das halt einfach auch nur von oben ausgeht und dass das alles aufgekauft ist. Dann ist es so schwer, zu verstehen, dass insbesondere in den USA die Oberschicht nicht geteilt ist in zwei Blöcke, die sich gegenseitig regelrecht vernichten wollen, ist es so schwer zu verstehen, dass ein und dieselbe Oberschicht das ganze Spektrum abdecken möchte. An und für sich ist es einfach zu verstehen, weil es eine simple Taktik ist. Das heißt, wenn es halt einfach eine Oberschicht ist, die, wo jeder mit jedem irgendwie verwandt ist und verheiratet ist und Business miteinander hat, ja, dann würde man sich so eine Oberschicht natürlich das politische Spektrum aufteilen. Man spielt die Bevölkerung gegen sich selber aus, ja, die eine Hälfte gegen die andere. Man findet noch weitere Möglichkeiten, Gründe, anhand derer man die Bevölkerung weiterspalten kann. Ich meine, jetzt sehen wir ja sogar schon, dass im eher linken Lager oder Feministinnenlager, dass die sich jetzt alle untereinander bekämpfen mit den Trans-Leuten. Also die einen gelten jetzt als die TERFs. Das sind irgendwie nur Feministen und das sind jetzt auch die Feinde und so. Also jeder streitet sich da mit jedem und das kannst du halt von oben bequem finanzieren. Eigentlich ganz einfach zu verstehen, aber sehr schwer sowas einzugestehen. Also dieses, es wahrhaben wollen, ist halt viel, viel schwieriger, als diese Sache zu verstehen. Und der Sozialismus der Democrats in Amerika ist in der Realität nichts anderes als staatliche Überbesteuerung und Überregulierung. That's it. Die Masche der Republicans ist, stärker über Konzerne, aber auch über den Staat, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen und sie zu kontrollieren. Der philosophische, theoretische Sozialismus auf dem Papier wurde von besoffenen Typen wie Karl Marx ohne nennenswerte Kosten aufs Papier geschmiert. Beim Übertragen des Manuskriptes musste vieles von dem handschriftlichen Kauderwelsch geraten werden, was der da jetzt eigentlich geschrieben hat. Mit entsprechendem Geld wurden die Texte zu einem Erfolg gemacht, was natürlich die Copycats und Mitläufer dazu bringt, die Ideen endlos zu vervielfältigen, weiterzuspinnen und zu kommentieren. Ja, wenn man jetzt mal zusammenrechnet, wie viele Standardwerke hat der Sozialismus, dann ist das jetzt nicht sonderlich viel und sowas zu vervielfältigen kostet jetzt auch eigentlich nichts, ja, für irgendwelche reichen Kreise. Der Sicherheitsexperte und Historiker Carol Quigley listete auf, welche Wall Street Finanziers die linke Szene aufgekauft hatten, vor einigen Jahrzehnten schon, also gerade in den 1950er Jahren in Amerika, in den 1950ern, um der Bevölkerung damit ein Dampfablassventil zu bieten, Hoffnung auf Veränderung und um diese Kreise zu überwachen. Und natürlich war die sozialistische Lehre also grob fehlerhaft, dass die Leute da sich nie großartig mit durchsetzen konnten. Also das entstand dadurch keine Gefahr für die Oberschicht. Einige Bürger entstammten armen Verhältnissen oder hatten eine Wirtschaftskrise miterlebt. waren deshalb empfänglich für die sozialistische Erlösungslehre. Das heißt, sie waren misstrauisch gegenüber Obrigkeiten. Aber einige aus schwierigen Verhältnissen konnten mit dem Sozialismus nichts anfangen. Ja, sie würden nie Democrat wählen, aber sie misstrauten auch den Republicans. Das heißt, diese Leute waren halt ziemlich christlich, ziemlich patriotisch und so. Und glaubt noch an den American Dream. Es brauchte ein neues Sammelbecken für diese Leute. Ja, und dieses neue Sammelbecken war halt eben dann die modernisierte Verschwörungsideologie. Und heute sehen wir halt nach dem Kapitolsturm in Amerika und halt der QAnon-Sekte und dem Trump-Maga-Hype und so weiter und so fort. Wir sehen halt, wie gerade Sozialisten sich bekriegen mit Verschwörungsideologen. Ja, dabei sind eigentlich beide Lager, ja, sowohl die Linken als auch die sogenannten Truther. Dabei sind das alles nur Sammelbecken, die halt von oben finanziert wurden. Es ist bloß ein Sammelbecken jeweils für eine andere Zielgruppe. Die moderne Verschwörungsideologie baute auf den älteren Schriften voller Irreführungen auf, ergänzte aber eine Menge an interessanten, aber öffentlich frei zugänglichen Fakten über die Zentralbank, den Council on Foreign Relations, die Trilaterale Kommission oder die Bilderberg-Gruppe. Nichts davon war für die Oberschicht wirklich gefährlich. Insbesondere die Bestsellerbücher der John Birch Society versuchten seriöser zu wirken, beinhalteten aber den zentralen Fake-Mythos der internationalen Banker, die angeblich mühelos und ungehindert das britische Kolonialreich und dann die USA übernommen hätten. Der Leser sollte die Hoffnung hegen, dass doch noch einflussreiche Konservative in und außerhalb der Republikanischen Partei zur Rettung eilen werden. Ja, und diese Hoffnungserlöserlehre war ja auch das Fundament für die QAnon-Sekte. Also das heißt, es werden einem da zwei Dinge verkauft, ja, zwei Scams, zwei große Hoaxes verkauft. Einerseits wird halt alles, was so richtig übel ist in Amerika, die Ausbeutung, die hohen Steuern, ja, dass die Reichen sich die Taschen vollstopfen und außenpolitische groteske Dinge, Kriege und Imperialismus und so weiter. All diese schlimmen Dinge, ja, werden dann irgendeiner nebulösen Gruppierung zugeschrieben, ja, so die Windmühlen von Zion. Anstatt dass die Oberschicht einfach ehrlich ist und sagt, ja, hey, wir stopfen uns hier die Taschen voll und wir sind so konservativ, wie es nur irgendwie geht, aber wir wollen den Leuten halt irgendwie, die Leute halt einfach da auf diesem niedrigen Level halten. Das ist das eine, ja, dass man halt alles richtig Üble halt schiebt auf diese mysteriöse Gruppe, internationale Banker und natürlich dann die Windmühlen von Zion. Und dann verkauft man den Leuten halt noch diesen zweiten großen Hoax, nämlich diese Erlöserlehre, man müsse nur bei der Stange bleiben, man müsse nur warten und dann würde halt eine gute rechte Elitetruppe halt eben dann das Land retten. Es ist beispielsweise Alex Jones in seinen 25 Jahren Karriere nicht gelungen, den kleinsten Kratzer in das Zwei-Parteien-Kartell zu machen. Er wurde jetzt irgendwie verdonnert zu 1 Milliarde Dollar Schadensersatz wegen seinen unglaublich schlechten Sandy Hook-Berichten. Und das war ja letztendlich dann auch so dieses Muster. Ja, die Schießerei sei irgendwie eine Verschwörung gewesen vom linken Deep State und so und das seien ja die internationalen Banker etc. etc. Den Job, den Alex Jones macht, kann jeder Trottel machen oder jemand mit Hirnschaden machen. Egal was passiert, egal um welches Thema es geht, aktuell oder vergangen. Man muss einfach nur sagen, bla bla bla, George Soros, linker Deep State, Bill Gates, internationale Banker. Hofft auf die Rettung durch irgendwelche elitären Patriots. Das heißt, während der Bush-Administration war Infowars von Alex Jones eigentlich fast die coolste Webseite im Web. Es gab ja sonst keine Verschwörungsplattformen oder investigative Plattformen, die jetzt wirklich interessant waren. Also gerade so diese klassischen Verschwörungsplattformen waren oftmals unglaublich schlecht, langweilig, zu schizo, zu abgedreht. Ja. Und Infowars, die hatten einfach coole Gäste. Ja, die hatten jemanden wie John DeCamp, ja, der wichtige Ermittler von dem Franklin-Skandal in Omaha, Nebraska. Ja, oder man hatte andere wichtige Gäste von Bedeutung. Und das war halt damals noch cool, aber ab 2008 ging das halt alles komplett in den Bach runter. Und inzwischen macht Jones eigentlich Werbung für die Republican Party. Also das sieht man auch an anderen ehemaligen so Truther-Influencern, Luke Radowski und Jason Burmess und solche Gestalten. das ist alles sehr pro-Republican jetzt und außerdem manche, wie jetzt Mark Dice oder so, die ätzen nur noch gegen Links. Ja, die wollen sich da gar nicht mal unbedingt so festlegen, von wegen Windmühlen von Zion und so, aber sie ätzen halt nur gegen Links und meinen, das bringt dann irgendwas. Aber letztendlich, ja, ist das halt eben genauso gewollt, es ist ein Sammelbecken. Die einen agitieren halt dann gegen Links und die ganzen Linken agitieren halt dann gegen die Verschwörungsideologen. Gängige Verschwörungsmedien funktionieren wie eine Art riesiger Trichter, der zunächst einen breiten Durchmesser hat, um mit möglichst vielen Themen möglichst viele Leute einzufangen. Je mehr man darauf einsteigt, umso mehr wird man an das angloamerikanische Imperium herangeführt und dahinter stünden letztendlich die Weisen von Zion. Die USA, Russland und China sind ja die größten, brutalsten Imperien auf dem Planeten, verfügen mit Abstand über die besten Geheimdienste. Aus diesem Grund drehen sich bedeutende Verschwörungshypothesen auch um diese Supermächte und nicht etwa um den Iran oder Nordkorea oder die Ukraine. Passiert aber jetzt in einem gewöhnlichen Land etwas Schockierendes wie ein Krieg, die Entwicklung von Massenvernichtungswaffen oder ein plötzlicher Regierungswechsel, zirkulieren schnell Verschwörungshypothesen, laut denen eine der Supermächte hinter dem Ereignis stecken würde. Und selbst dann, wenn ein Verschwörungsinfluencer über Russland und China spricht, führt das Narrativ unweigerlich zu den Amerikanern bzw. dem britisch-amerikanischen Machtblock. In den 1800er Jahren seien das mächtige, weltumspannende britische Kolonialreich sowie die Vereinigten Staaten von Amerika übernommen worden von ein paar winzigen jüdischen Familien mit nichts anderem als gewöhnlichen Bankkrediten und nachrichtendienstlichen Aktivitäten, ungehindert, ungestört. Jeder wusste, wo diese angeblichen Mega-Verschwörer wohnten und wie sie hießen, aber der riesengroße britische Adel, der über viele Jahrhunderte zielsicher und mit allen Methoden seine Macht ausgeweitet hatte, wäre nur passiv geblieben, hätte mit den Schultern gezuckt und alles über sich ergehen lassen. Die Amerikaner, die unter George Washington einen hochriskanten Krieg gegen Britannien riskiert hatten, die Ureinwohner vernichteten, die Franzosen vertrieben und gewaltige Industrie- und Militärkapazitäten aufbauten, wären machtlos gewesen gegen Kredite und nachrichtendienstliche Kuriere von jüdischen Kleinstfamilien wie Rothschild. Das ist natürlich Schwachsinn. Letztendlich hatten angloamerikanische Geheimdienste primär diese Märchen zirkuliert, um ihre eigenen Bürger zu täuschen, sowie die Franzosen, die Deutschen und die Österreicher. Mittelalterliche Gruselmythen wurden mit neuen Elementen ergänzt und mit groß angelegten Kampagnen verbreitet. Für das Zielpublikum galten fortan alle wesentlichen Schandtaten Britanniens und Amerikas als die Schandtaten der Weisen von Zion. Wie gelang es laut den selbsternannten Verschwörungsexperten, ein paar amateurhaften Kommunisten, die russischen Zaren zu stürzen? Naja, wegen den Amerikanern, soll heißen wegen den Weisen von Zion. Warum bekam Stalin so viel materielle Unterstützung aus dem Westen, trotz seiner Eroberungen und Internierungslage? Weil die Weisen von Zion das so wollten. Weshalb konnten sich die chinesischen Kommunisten gegen die Nationalisten im Bürgerkrieg durchsetzen? Weil laut den selbsternannten Experten die Amerikaner unter Anweisung der Weisen von Zion ihre Unterstützung für die Nationalisten zurückgezogen hätten. Sehr früh in der Corona-Pandemie setzte sich die Behauptung durch, es handele sich um ein gigantisches Fake, bei dem ein harmloser Virus maßlos übertrieben wurde, um die Menschen zu unterdrücken mit Maskenpflicht und Quarantänemaßnahmen. Maßgeblich bei der Inszenierung sei natürlich die US-Oberschicht bzw. die Windmühlen von Zion. Warum würden die Chinesen sich aber an einem solchen Theater beteiligen, wenn China ohnehin schon eine volle Diktatur ist? Warum würden die Russen ihre fragile Wirtschaft durch Pandemiemaßnahmen gefährden, wenn man ohnehin schon eine Diktatur ist? Nun, es hieß, dass die Macht und Reichweite der angloamerikanischen Verschwörer, also Zionisten, so groß sei, dass selbst die Russen sich widerwillig dem Plan fügen mussten. Aber fast genau 2 Jahre nach Beginn der Pandemie überfiel das Putin-Regime die Ukraine, was zu erheblichen Gegenreaktionen der USA führte. Wieso soll Russland sich in einem Corona-Fake der USA beteiligt haben und bald darauf den Dritten Weltkrieg androhen? Ja, es macht ja alles irgendwie keinen Sinn aus der Perspektive der selbsternannten Verschwörungsexperten, aber das ist denen egal. Ja, wenn es halt jetzt einen Ukraine-Krieg gibt, dann wird halt die nächste These gesponnen. Ja, die Amerikaner seien einfach schuld gewesen an dem Krieg. Die Russen hatten irgendwie keine andere Wahl. Die Russen seien die große Hoffnung gegen diese Verschwörung. Schuld seien die Amerikaner, ganz einfach. Also letztendlich dann natürlich die Windmühlen von Zion. Das heißt, es ist immer das Gleiche. Es dreht sich immer im Kreis. Jeder Idiot, jeder Trottel, jeder Ungebildete, jeder Typ mit Hirnschaden kann mehr oder minder diesen Verschwörungsinfluencer-Job machen. Also das heißt, es ist immer die gleiche Universalantwort, das gleiche Universalinstrument, egal ob Bankenkrise, Pandemie oder Krieg. also ein paar entsprechende Bücher und Pamphlete oder Videos konsumiert zu haben, qualifiziert dann angeblich jemanden, sich kompetent über die Supermächte und deren Beziehungen zueinander und deren Geheimoperationen zu äußern. Jeder ist nach einem 2-Wochen-Kurs oder Wochenendkurs ein Telegram-Professor in Verschwörologie. Das ist ein bisschen wie so ein Reiki-Kurs oder so ein Yoga-Instruktor-Kurs. Das heißt, da zahlt man irgendwie Geld und in einem Wochenende kriegt man dann irgendwie so seinen Schein und ist dann da ausgebildet und so. Hat dann diesen Lehrmeisterstatus. Und im Endeffekt läuft es ja so ähnlich auf Telegram jetzt oder so in dieser Szene. Das heißt, man stößt da halt irgendwie drauf und guckt dann mal an einem Wochenende so binge-mäßig halt einfach einen Haufen Videos und so. Und dann meint derjenige schon, er sei ein Experte, ja, und könne sich sogar als Lehrmeister betätigen, als Influencer. Ja, so schlimm ist das inzwischen. Tatsächlich haben diese Leute aber keine Ahnung vom Wesen der Supermächte, deren Beziehungen zueinander und von den Geheimoperationen. Die meisten Thesen, die herumgereicht werden, sind nicht einmal clever konstruiert und plausibel, sondern an den Haaren herbeigezogen. Kein Profi würde versuchen, eine globale Fake-Pandemie zu inszenieren und zu verwalten, wenn es im Vergleich dazu Kinder leicht ist, absichtlich einen gefährlichen Virus in Umlauf zu bringen, den man nicht ignorieren kann. Darüber hinaus ist es tatsächlichen Experten für Biosicherheit längst bekannt, dass in Labors Unfälle passieren. Vielleicht hatte jemand den Plan gehackt, primär die Supermächte auszubremsen durch Covid, weil Biowaffen billig und effektiv sind. Wie sonst will ein Konkurrent vorgehen, wenn nicht verdeckt? Wie will man verhindern, dass die Supermächte uneinholbar mächtig werden? Ein direkter Krieg mit konventionellen Waffen oder Atomwaffen kann gegen die Supermächte nicht gewonnen werden. Vielleicht wollte ein staatlicher oder nichtstaatlicher Akteur China die Pandemie anlassen, indem der Erreger am Markt in Wuhan in unmittelbarer Nähe zum Labor freigesetzt wurde. Die Liste der Verdächtigen ist lang, aber die selbsternannten Verschwörungsexperten haben keine Geduld und keine Kompetenz, um eine Ermittlung zu führen. Sie wollen nach gefühlt 5 Minuten die Weisen von Zion als Schuldigen benennen und den Fall damit abschließen. Und wehe, du gehst mit dieser 5-Minuten-Schlussfolgerung nicht d'accord, dann bist du entweder ein angepasster Mainstream-Mitläufer oder gleich ein Mitverschwörer. Das britische Kolonialreich verfügte bereits über uralte und sehr große adlige Geheimdienstnetzwerke. Das war eine Grundvoraussetzung dafür, ein Imperium zu betreiben und zu verteidigen gegen Konkurrenten wie die Franzosen, die ihrerseits und über den Vatikan auch über gewaltige Geheimdienstkapazitäten verfügten. Britannien entwickelte langsam und methodisch das neuartige fraktionale Reservebanksystem. Dafür war es notwendig, sowohl die Politiker als auch die Zentralbank Bank of England und diese Merchant Banks zu kontrollieren. Letztere mussten den Eindruck erwecken, im Privatbesitz zu sein, aber unterstanden der Krone. Diese verdeckten Methoden, über Mittelsmänner, politische Tarnorganisationen und Tarnfirmen zu agieren, ist die absolute Norm für Geheimdienste. Eine winzige jüdische Familie zu rekrutieren, unter anderem wie die Rothschilds, um eine scheinprivate Merchant Bank in verschiedenen Ländern zu betreiben, hatte für die britische Krone einen besonderen Nebenaspekt. Gemäß der gängigen Klischees und Vorurteile dachten viele Menschen damals, Juden ginge es nur um Profite und nicht etwa um Loyalität gegenüber irgendeinem großen Imperium. Dementsprechend war beispielsweise für französische oder österreichische Kreise oder deutsche Kreise die Hemmschwelle niedriger, sich auf Geschäfte mit den Rothschilds einzulassen. Fast alles, was die Rothschilds an Geld bewegten und an Investments von woanders her sammelten für ein Projekt, war völlig transparent. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich tatsächlich um Geld der britischen Krone handelte und dass die Rothschilds zusätzlich spioniert hatten für die britischen Geheimdienste, ist extrem hoch. Ausgeschlossen hingegen ist das gängige Verschwörungsnarrativ, dass ein paar Emporkömmlinge aus dem Industrie- und Bankensektor den alteingesessenen Adel entmachtet hätten, durch nichts anderes als gewöhnliche Geschäfte und Informationsaustausch. Die Fähigkeiten von Bankern und Industrieunternehmern waren nichts Besonderes. Jeder mit etwas Talent und Startkapital konnte eine Bank aufmachen, ja, oder einen Industriekonzern. Aber nur etablierte Kreise, wie der britische Hochadel, dessen Linien wie Welfen, Wettine und Reginare sich seit über 1000 Jahren auch auf andere Länder erstreckten, verfügte über die idealen Voraussetzungen, ja, im Bankwesen und in der Industrie zu dominieren. Laut dem gängigen Verschwörungsnarrativ seien die Adligen zu dumm gewesen, um Spionageabwehr zu betreiben, hätten sich am Aktienmarkt von Nathan Rothschild nach der Schlacht von Waterloo gnadenlos abzocken lassen, ohne sich zu rächen. Und in der Folgezeit hätten die Rothschilds auch noch mir nichts, dir nichts die Zentralbank Bank of England und den Finanzbezirk City of London übernommen. Der König durfte angeblich zum Schein auf dem Thron sitzen bleiben und die Politiker über Gesetze abstimmen, aber die jüdischen Nachkommen eines Ghetto-Krämers aus Frankfurt hätten über das Geld letztendlich die totale Kontrolle besessen. Natürlich hätte nie jemand ernsthaft versucht, diese Empörkömmlinge zu verhaften, zu enteignen oder anderweitig zu beseitigen. Der hochaggressive Adel, der über Jahrhunderte mit allen Mitteln über Leichen gegangen war, sei nur mit offenen Mündern herumgestanden und habe sich mit seinem Schicksal abgefunden. Der überzeugte regelmäßige Konsument von Verschwörungsmedien erwartet nicht nur über Telegram-Kanäle und Videoplattformen im Internet eine Art Fenster zu bekommen, um in die Operationen der Supermächte hineinzublicken, sondern er geht davon aus, dass die Verschwörungsmedien wie ein Supergeheimdienst vom Volk fürs Volk sei. Dieser Supergeheimdienst könne jedes schockierende bedeutende Ereignis in gefühlt 5 Minuten aufklären und auch alle relevanten Geheimnisse aus den vergangenen paar hundert Jahren enthüllen. Der Normalbürger ist entsetzt, wenn ein Familienangehöriger, Kollege oder Nachbar in den Sog von Verschwörungsmedien gerät und sich alle Gedanken wie in einer Sekte nur noch um die Sektenideen drehen. Der krampfhafte Versuch zu missionieren, also neue Leute für die Sekte zu gewinnen, hat nur mäßigen Erfolg. Die einzige Form der Machtausübung ist, Menschen zu verstoßen, die sich nicht bekehren lassen wollen. Der Normalbürger will kein Extremist sein und kein isolierter Sektierer, auf der sozialen Leiter abstürzen oder gar in kriminelle Gewässer geraten. Eine wesentliche Rolle, die Verschwörungsideologen unbewusst spielen, ist die eines abschreckenden Sammelbeckens. Wenn man die ausgetretenen Spießerpfade verlässt, so scheint es, landet man in einem Irrgarten und Irrenhaus. Man solle lieber ein Spießer sein, der immer mehr arbeiten muss, um sich nach viel zu hohen Steuerzahlungen überhaupt noch Strom, Heizung, Lebensmittel und Warmwasser leisten zu können. Nach der Arbeit Alkohol trinken und in den Fernseher gucken, mit unendlichen Mengen an nutzlosen Content. Wer Lust hat auf ein interaktives Scheinabenteuer, der kann sich an gewöhnlichen Aktivismus beteiligen, für eine große Partei oder für Klimaschutz oder irgend sowas in der Art. Und immer sagt der Staat, er sei pleite. Die Steuern steigen, die Preise steigen, die Sicherheit wird immer geringer, sowohl durch Einsparungen in der Strafverfolgung als auch durch internationale Kriege. Passiert etwas Schockierendes, wie der Ukraine-Krieg oder der nächste Konflikt mit Nordkorea, dann heißt es von Politikern und vermeintlichen Experten, die Lage habe sich leider einfach so entwickelt. Die westliche Obrigkeit habe ihr Bestes versucht und sich nichts zu Schulden kommen lassen. Für alles gibt es eine Erklärung. Für die Russen-Pipelines und den Gashandel, für Technologieverkäufe, langjähriges Appeasement und 3000 andere problematische Aspekte. Der Bürger steht dann vor der Wahl, entweder diese Beschwichtigungen zu glauben oder sich einzulassen auf das Irrenhaus der gängigen Verschwörungsmedien. Wenn Influencer und Leute aus dem Publikum tatsächlich denken, dass alle zentralen Probleme unserer Welt zurückzuführen sind auf Juden, ist das bereits ein erhebliches Problem. Die historischen Nationalsozialisten waren besessen von der Idee, Juden hätten mit beinahe magischen Fähigkeiten der Subversion das Römische Reich, die französische Monarchie und das russische Zarenreich zerstört, sowie das britische Kolonialreich und die USA völlig unterwandert. Der Begriff Endlösung der Judenfrage bezog sich nicht nur auf die physische Vernichtung von Juden, sondern auch auf den Grund für die Vernichtung. Keine der mittelalterlichen Techniken zur Eindämmung der jüdischen Subversion sei genug gewesen. Der Kreislauf der Subversion und Zerstörung von stolzen, Rom-ähnlichen Imperien konnte nicht gestoppt werden, heißt es, durch Maßnahmen wie Ghettopflicht oder zeitweise Ausweisung aus manchen Ländern. Nur die physische Vernichtung, so die Ideologen, würde das Ziel erreichen. Die wesentliche Spionageabwehr sei damit erledigt. In Wirklichkeit war die jüdische Weltverschwörung nur die Erfindung des britischen Geheimdienstes gewesen und Nazi-Deutschland war komplett von ausländischen Geheimdiensten unterwandert. Und dann gibt es noch diejenigen, die wissen, dass das mit der jüdischen Weltverschwörung Unsinn ist, es aber trotzdem benutzen für heikle Zwecke. Der sowjetische Geheimdienst KGB zirkulierte im Kalten Krieg die antisemitische Fälschung Protokolle von Zion, nebst ähnlichen Texten in der muslimischen Welt, um einen Keil zu treiben zwischen die USA samt Israel auf der einen Seite und den Muslimen auf der anderen Seite. Zwar behielten die Angloamerikaner ein erhebliches Standbein in Ländern wie Saudi-Arabien oder Katar, aber gleichzeitig sind viele Muslime aufgewachsen mit der Vorstellung, satanische Juden zögen die Strippen der USA und Massenvernichtungsmittel werden dabei ein immer größerer Faktor. In westlichen Industrieländern ist die Verschwörungsideologie primär ein Sammelbecken, das überwacht wird und als Dampfablassventil dient, bei dem frustrierte Leute sich abreagieren können, ohne jemals etwas zu erreichen. In den USA und Europa sind Bürger aus ärmlichen Verhältnissen und diejenigen, die eine Wirtschaftskrise oder ähnliche Lebenskrisen durchgemacht haben, oft anfällig für sozialistische Ideen. Aber nicht immer. Es gibt diejenigen, die nichts mit dem Sozialismus anfangen können und sich dennoch nicht so richtig mit der Republican Party oder der CDU/CSU anfreunden können. Und um genau diese Leute einzufangen und bei der Stange zu halten, gibt es das Sammelbecken der Verschwörungsideologie, in dem die Hoffnung kultiviert wird, dass man sich eines Tages durchsetzen werde. Diese illusionäre Hoffnung ist etwas, das frustrierte Menschen mit sich durch ihren Alltag hindurch herumtragen, um sich zu trösten und sich motiviert zu halten. Solange die Leute auf bessere Zeiten warten, begehren sie nicht wirklich auf, sondern bleiben eher passive Konsumenten von Online-Inhalten und warten darauf, angeführt zu werden von ominösen, mächtigen Anführern aus hohen, konservativen Kreisen. Reiche Kreise hatten die John Birch Society finanziert, um die amerikanischen Verschwörungsmedien zu steuern. Dieses Material definierte dann auch letztendlich dann die deutschen Verschwörungsmedien. Alte Fakes wie über die Rothschilds wurden kombiniert mit neuen öffentlich bekannten Fakten über den Council on Foreign Relations, die Trilaterale Kommission und die Bilderberg-Gruppe. Nichts davon verriet irgendwelche echten Geheimnisse oder lieferte dem Publikum sinnvolle Handlungsanweisungen. Verschwörungsideologen in den USA waren entweder Nichtwähler oder stimmten doch für die Republicans. Timothy McVeigh war symbolisch für die Aktivisten in den frühen 1990er Jahren. Er rechnete mit dem baldigen Großangriff der Weltverschwörung durch die Vereinten Nationen und deren Panzer mit blauen Fähnchen. Die Zeit drängte angeblich so stark, dass man die Strategie aus dem idiotischen Roman The Turner Diaries abkopieren müsse, Terroranschläge durchzuführen, um eine Provokations- und Gegenprovokationsspirale in Gang zu setzen, die in einen Bürgerkrieg mündet, sodass auch die gemäßigten Konservativen gezwungen sind zu kämpfen. Es sind nun fast 3 Jahrzehnte vergangen, ohne dass ein direkter Großangriff kam. Und dennoch fühlen sich einige Aktivisten heute, die genauso schlecht gebildet sind, wie es McVeigh war, unter dem gleichen Druck zu handeln. Also aktuell heißt es jetzt hier auf Infowars, hier im völligen Panikporno, die Situation sei so krass, dass die Patrioten bald eingesperrt werden würden in Corona-Internierungslager und außerdem würden die Democrats, also die, letztendlich die der linke Deep State, die Windmühlen von Zion oder was, würden den dritten Weltkrieg vom Zaun brechen. Ja, ich meine, steigerbar ist das eigentlich nicht mehr, was man hier an Panikporno serviert. Auch im Internetzeitalter gelang es den Verschwörungsideologen trotz Millionenpublikum und immer besserer Technologie nicht, auch nur im Mindesten das Zwei-Parteien-Kartell zu schwächen. Während der Bush-Ära gab es noch vereinzelte Lichtblicke wie einen Fokus auf wesentliche Aspekte, wie die Verfassung und Bill of Rights der Vereinigten Staaten, die Warnung vor einem Zwei-Parteien-Kartell und die Ablehnung von Rassismus und Antisemitismus. Für ein paar Jahre schien es, dass die Szene wirklich unabhängiger wird und nach konkreter politischer Macht greift. Aber sobald Barack Obama im Amt war, bewarben Influencer wie Alex Jones wieder zunehmend die Republican Party und das russische Putin-Regime. Man ätzte platt gegen Muslime, die in den USA nur 1% der Bevölkerung ausmachen, und man nährte die alte Fantasie, dass einflussreiche rechte Kreise in naher Zukunft zum großen Befreiungsschlag ausholen. Ausgerechnet der geldgeile Immobilienhai Donald Trump, dessen Vater in der John Birch Society involviert war, wurde innerhalb weniger Monate durch hohles Gerede zum politischen Messias aufgebaut. Verschwörungsinfluencer wie Alex Jones verdienten Millionen an dem Trump-Hype, verschwendeten das Geld und die Zeit ihrer Follower und haben ihre Bereitschaft bekundet, Republicans wie Ted Cruz oder Ron DeSantis zu unterstützen. Solange die Follower Republican wählen oder nicht wählen gehen, entsteht keine Gefahr für die Oberschicht. Im Wahlkampf für Donald Trump hatte jemand die Idee, die alte Erlösungsleier aufzuwärmen und ein Orakel dazu zu erfinden. Q, ein angeblicher Insider, der mit kryptischen Postings in einem dämlichen Internetforum den großen Sturm ankündigt. Die Verhaftungswelle gegen Democrats und Handlanger des linken Deep State. Die Republicans und Trump machten diverse Anspielungen, die dem Unfug den Anschein von Glaubwürdigkeit verliehen, woraufhin das Q-Phänomen zu einer halbwegs eigenständigen Sekte wurde, die einen Einfluss hatte auf den Kapitolsturm vom Januar 2021 und inzwischen sogar völlig ohne Trump, aber nicht ohne die Republican Party auskommt. Die Linken schweigen lieber darüber, dass die französischen und deutschen Frühsozialisten lange vor dem völkisch-rechten Lager den modernen Antisemitismus und die Vorstellungen einer jüdischen Weltverschwörung begründeten. Man kultiviert heute stattdessen die Vorstellungen von einer allgegenwärtigen rechten und weißen Weltverschwörung und betrachtet den rechten Verschwörungsaktivismus als Nährboden für den Faschismus, den es überall zu bekämpfen gilt. Nach linksmarxistischer Definition gilt alles Mögliche als böse, egal ob Privatbesitz, Luxus, klassische Familien oder nationalistische Traditionen. Weswegen die Linken alles bekämpfen, was nicht explizit ihren Vorstellungen entspricht, wodurch sich die Rechten und Verschwörungsideologen wieder in ihren Ansichten bestätigt sehen. Es gibt Akademiker, die sich spezialisiert haben auf das Phänomen der Verschwörungstheorien, aber sich damit begnügen, offensichtlichen Unsinn zu widerlegen, um dann direkt oder indirekt Werbung zu machen für aufklärerische oder sozialistische Ideen und Strukturen. Alex Jones aus Texas wurde nun zu $1 Milliarde Schadensersatz verurteilt, weil er die Schießerei von Sandy Hook als Fake und die Eltern als Schauspieler verunglimpft hatte. Aktivisten machten es sich zur Aufgabe, die Eltern zu stalken und anzudrohen, die Gräber der Kinder zu öffnen. Die eigentliche Sensation ist nicht die $1 Milliarde an Schadensersatz, sondern die Zeit und das Geld seiner Follower, die Alex Jones im Laufe seiner rund 25 Jahre währenden Karriere verschwendet hat. Sein Online-Shop mit überteuerten Nahrungsergänzungsmitteln als wichtigste Produkte hatte in nur 3 Jahren einen Umsatz von $160 Millionen. Falls seine 3 Millionen Stammhörer pro Tag nur 1 Stunde mit seinen Sendungen vergeuden, sind innerhalb eines Jahres 1 Milliarde Stunden nutzlos verpufft. Besser kann es aus Sicht der Obrigkeit gar nicht laufen. Jones dröhnt seine Follower mit schlechtem Content voll, die auch nach Jahren des Konsums unfähig sind, das Wesen der Supermächte, deren Beziehungen zueinander und deren Geheimoperationen wirklich zu verstehen und zu ergründen.